FLM-Texte zum Film von den Fantasy Filmfest Nights 2010 in Berlin. Ich sitze hier heute Abend in einer kleinen Filmpause, die wir eingelegt haben. Jetzt läuft nämlich gerade Survival of the Dead, über den werden wir aber erst morgen sprechen. Dass wir das können, liegt daran, dass wir den schon in der Pressevorführung gesehen haben. Also, und wir sind, das wollte ich noch sagen, Jörg Puttgereit und ich, mit dem sitze ich hier jetzt nämlich gerade in der Lounge vom Cinemax. Und wir wollen den ersten Fantasy Filmfest Nights Tag ein wenig, was für ein schöne, für schönes Oxymoron, den ersten Fantasy Filmfest Nights Tag mal Revue passieren lassen. Ja, ich fange mal an. Ich denke, wir stellen jetzt nicht alle vor, sondern einfach nur mal so, was uns markant erschien. Sehr markant erschien mir, weil es bis jetzt auch der beste ist, den ich hier in der kleinen Auswahl der Filme gesehen habe, The Collector von Marcus Dunstan. Der lief gestern als zweiter hier. Und das ist erstmal, muss man sagen, ist ein Serienmörderfilm. Etwas härterer Gangart, geht so ein bisschen in die Richtung, die man gewohnt ist, so von den französischen Serienmörderfilmen, also ich meine jetzt so High Tension oder ähnlich brachiales wie All'Intérieur. Ja, worum geht es? Ein Mann, dessen Freundin in Schwierigkeiten ist, weil sie offensichtlich dem Mafia Geld schuldet, arbeitet als Installateur für Sicherheitssysteme und er installiert bei einem neu zugezogenen, offensichtlich reichen Ehepaar, Familie, installiert er ein Sicherheitssystem. Und dann fahren die in Kurzurlaub und er, weil er das Geld eben für seine Freundin braucht, denkt sich, ich kenne mein Sicherheitssystem gut, also komme ich auch in das Haus rein und klaue den Diamanten. Da ist nämlich irgendwo im Safe ein Diamant, den er kurz gesehen hat, den will er sich holen. Er geht in das Haus, stellt fest, die sind gar nicht im Urlaub, sondern sind von einem wahnsinnigen Serienmörder gefangen gehalten worden und werden gerade im Keller gefoltert. So, der Serienmörder selbst hat die Wohnung allerdings auch präpariert, zwar nicht mit Sicherheitssystem, aber mit Trickfallen. Und nun muss unser Held versuchen, aus dieser Wohnung wieder rauszukommen, wobei es verschiedene Hindernisse gibt. Also er darf natürlich erstmal nicht entdeckt werden. Und dann gibt es auch noch zwei Kinder, die zur Familie gehören, die der Serienmörder aber auch noch nicht gefunden hat. Und da könnte man ja gleich dann überlegen, ob man die nicht auch noch rettet, wenn es möglich ist. Ich verrate nicht zu viel. Der Film ist super spannend. Und er ist vor allem etwas fürs Auge und fürs Ohr. Ich habe seit diesem besagten französischen Film habe ich keinen so guten elektronischen Soundtrack mehr in einem Horrorfilm gehört. Also der macht richtig Druck, richtig Industrial-Musik, teilweise auch so mit bekannten Songs von Bauhaus und einstürzende Neubauten, die nochmal mitzuhören sind. Sehr, sehr derbe Spezialeffekte, muss man sagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das nicht jedermanns Sache gewesen wäre. Also gerade wenn man dann sieht, wie da Leute gegen eine Wand mit Nägeln geworfen werden. Also das habe ich zum letzten Mal in einem italienischen Horrorfilm, glaube ich, namens Die Wiege des Teufels gesehen, wie jemand gegen eine Nagelwand geworfen wird. Gestern dann nochmal in Detailaufnahme. Und auch die Folterszenen sind also sehr unappetitlich. Aber sie rücken einem interessanterweise nicht so nah, wie das bei High Tension ist. Oder eben bei All'Intérieur, sondern weil der Film eben doch noch ein bisschen was sozusagen von seiner amerikanischen Gutmütigkeit hat, hält er den Zuschauer etwas auf Distanz und lässt ihn die Sache miterleben, ohne allzu sehr zu leiden. Also ich würde ihn dann tatsächlich so von der Affektlage auch eher mit The Strangers vergleichen als mit All'Intérieur. Dennoch muss ich sagen, wie gesagt, bis jetzt der beste Film der Nights und bin gespannt, was noch kommt, ob das noch überflügelt wird. Jetzt erzählt euch Jörg etwas zu einem Film, den ich den schlechtesten bisher fand von den Fantasy-Filmfesten. Als ich gebe das Mikro weiter.
Ja, ich will da auch ja nicht großartig verteidigen. Also REC hoch 2 oder REC 2, wie immer man es bezeichnen will, war ein Film, auf den ich mich jetzt auch nicht unbedingt gefreut habe, trotzdem ich den ersten Film eigentlich grandios fand. Ich habe den ersten REC irgendwann mal verspätet auf DVD sehen und der hat mich also durchweg überzeugt, trotzdem die Handlung, dass eben ja irgendeine Art Zombie-Virus um sich greift und ein Haus unter Quarantäne gestellt wird und eine TV-Reporterin in dieses Haus mit hineingeht mit einem Team von, ja, mit so einem SWAT-Team oder so, wenn ich mich recht erinnere, und dass die sozusagen das alles dokumentiert, was da passiert mit Wackelkamera, das ist jetzt auch nur noch bedingt originell gewesen damals, aber hat halt so in sich funktioniert. Der Film wollte nicht viel und hat irgendwie richtig eigentlich, ja, hat richtig Spaß gemacht. REC 2 versucht nun, die Fans von damals dahingehend zufriedenzustellen, dass er das Gleiche nochmal macht und man fragt sich, warum? Also man sitzt im Kino und hat Déjà-vus, die man eigentlich nicht will, ne? Also man hat alles schon im ersten Film gesehen und dieser tollwutartige Zombie-Virus wird jetzt im Nachhinein auch noch als eine ja, dämonische Besessenheit erklärt. Diesmal geht nämlich nicht ein Fernsehteam, sondern ein Geistlicher mit ins Haus und versucht, den Teufel, die Dämonen dann eben auszutreiben. Völlig bescheuert, meiner Meinung nach. Hat also irgendwie, ich meine, ich habe schon Schlimmere gesehen. Wenn ich mich erinnere, als ich Blair Witch Project gesehen habe, war ich auch begeistert. Als ich den Blair Witch Project 2 gesehen habe, weiß ich noch, dass ich damals laut immer geschrien habe, Verrat, Verrat. Der Film verrät eigentlich das Original nicht. Er macht einfach nichts draus. Ne? Er wiederholt sich einfach nur und ist damit irgendwie der volle Rohrkrepierer.
Ja, sehe ich ganz ähnlich, dass hier in Rec 2 der Teufel sozusagen mit dem Beelzebub ausgetrieben wird, um mal das Sprichwort zu bemühen. Also, Rec 2 macht nicht exakt dasselbe wie der erste, sondern er macht leider mehr als der erste. Er versucht nämlich zu erklären, was im ersten nicht erklärt wurde. Und ich meine, dass der erste Film auch deswegen so gut war und so unheimlich gewirkt hat, weil eben nicht so viel erklärt wurde, sondern weil wir unwissend mit diesem Kamerateam in dieses Haus gekommen sind und nicht wussten, was los war und die Seuche auch über uns hergefallen ist. Und wir saßen, ich weiß nicht, ich habe mich extrem gefürchtet und der Film hat also auch richtig auf die Pauke gehauen damals. Der zweite Teil versucht das Ganze zu rationalisieren, indem er dem so eine, ja, man muss schon fast sagen, so eine exorzistartige Story unterlegt. Also, dass die da von Dämonen besessen sind. Und immer der ein oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, bei Rec war es ja so, dass da oben in dem Penthouse offensichtlich auch ein Geistlicher gelebt hat, der ein junges Mädchen dort versucht hat, vom Bösen zu kurieren. Das hätte man ja noch als Spinnerei abtun können. Aber der zweite Film sagt, nein, das war keine Spinnerei, sondern es hätte fast geklappt. Und die machen dann da auch irgendwelche Tests, indem sie Kruzifixe in Blutlachen halten, die dann auseinanderspritzen. Das hat man das letzte Mal bei Carpenter's The Thing so gesehen. Also der Dämon im Detail, das haut überhaupt nicht hin. Das haut überhaupt nicht hin. Ganz im Gegenteil. Ich finde sogar, es kommt einer Hinrichtung des ersten Teils gleich, weil man den ersten Teil jetzt wirklich nur noch sehen kann unter dieser Prämisse, wenn man den zweiten gesehen hat, unter der Prämisse, dass das alles gar nicht so fantastisch und unerklärlich ist, sondern dass es einfach nur so eine katholizistische Spinnerei ist, die da betrieben wird. Also also Balaguerro hat dem Film, vor allem seinem hervorragenden ersten Teil, keinen Gefallen getan, zumal ihm auch nichts mehr einfällt, wie man mit diesen Kameras noch irgendwas machen kann, ne?
Und ich habe irgendwie mitbekommen, dass die auch noch einen dritten Teil drehen wollen, ne? Ist ja irgendwie so ein offenes Ende. Vielleicht kann man auch erwähnen, der erste Film war ja vor allem deshalb wirksam, weil man eben nicht so genau, wie du gerade schon gesagt hast, wusste, worum es geht. Und ich erinnere mich noch, als da dieser eine Kerl irgendwann vom obersten, in diesem Treppenhaus, vom obersten Stockwerk einfach nach unten fällt, ist das irgendwie völlig schockierend, ne? Weil man wirklich den Eindruck hat, man hat hier zufällig irgendwie so einen Unfall miterlebt, so einen schrecklichen. In Rec 2 fliegt irgendwie alle 10 Minuten einer da die Treppen runter und einem ist es dann schon völlig wurscht. Also ja, immer eine schwierige Sache, aber ich denke mal, kommerzielle Gründe waren im Hintergrund, die den Film irgendwie greenlightet haben. Danach haben wir einen besseren Film gesehen, Splice, genau. Splice ist, ja, wie soll man sagen, ist ein Film, in dem es um Genforschung geht, in dem ein von Frankenstein beeinflusstes Ehepaar Genforschung macht und ein Zwitterwesen zwischen Mensch und Tier erschafft, heimlich natürlich. Und dieses Zwitterwesen entpuppt sich dann zu so einer Art Species-ähnlichem erotischen Monster, sagen wir jetzt einfach mal. Ich fand den Film sehr schön, weil er einfach auch ein solides Budget hatte, weil er sehr gute Schauspieler hatte und ich nach diesem hier Wackel, diesem Ständchen von Rec, der Rec 2, der eigentlich keine Hauptfiguren richtig hatte, hier mal wieder guten Schauspielern ins Gesicht gucken konnte. Adrien Brody kennen wir alle, mögen wir alle, spätestens seit dem Pianisten ist der uns ein Begriff von Polanski. Sarah Polley spielt mit, die in dem Remake von Dawn of the Dead dem Genrepublikum bekannt gemacht wurde. Sie hat auch schon seriösere Sachen gemacht. Mir hat es extrem gut gefallen damals, Mein Leben ohne mich. Ist toll, also hat sie gerade vor Dawn of the Dead gemacht. Ja, und dieses Wesen, Dren genannt, die Umkehrung von Nerd, wie wir irgendwann erfahren, die wird, und das funktioniert sehr gut, in einer Mischung aus also Real-Life-Effekten, beigesteuert von Howard Berger und Greg Nicotero, die eigentlich so ja die führenden Köpfe auf der Spezialeffektebene sind, wenn man sich eben noch die Hände schmutzig machen will. Die machen also auch immer für Rodriguez und Tarantino die Spezialeffekte. Ich war ja für meinen Film Monsterland im Studio bei denen in Los Angeles und der Nicotero ist eigentlich, also ist wirklich noch richtig so ein Horror-Nerd, der richtig alte Filmplakate bei sich im Studio rumhängen hat und so. Und dann gibt es wohl noch ein kanadisches Studio, Core, die Digitaleffekte gemacht haben. Und dieses Monster ist sozusagen eine Mischung aus beidem, also auch eine Mischung, auch ein Zwitterwesen, eine Mischung aus Latex und Pixeln und funktioniert eigentlich recht gut. Der Film erzählt eigentlich nichts Neues, aber so wie er es erzählt, ist jetzt sehr geschlossen. Man ist nicht besonders aufgeregt, könnte theoretisch auch seine Freundin mit ins Kino nehmen und hat mich zufriedengestellt. War allerdings ein Film, der hier beim Publikum mit keinem Applaus honoriert wurde. Nach REC 2 wurde applaudiert, nach Splice wurde einfach nur da gesessen und sich ein Bier geholt. Fand ich ein bisschen frustrierend, weil ich mochte den schon.
Ja, ich mochte den auch. Man muss ja dazu erwähnen, dass der von Vincenzo Natali ist, der ja durch Cube und Nothing aufgefallen ist. Und also ja doch, ich finde, also es fällt einem schon daran auf, weil er auch so einen sehr seltsamen Humor hat, den der Film entwickelt. Und er bleibt, man kann sich auch die ganze Zeit nicht entschließen, ob man sich jetzt vor diesem Wesen fürchten soll oder ob man Mitleid mit dem Wesen haben soll, weil die kann ja selbst nicht aus ihrer Haut. Ne? Die hat da ihren Stachelschwanz und ihre komischen Beine und weiß selbst nicht, wie ihr geschieht, wird hin und her geschubst und so. Und allein, dass der so ein komisches Familienthema dann aus diesem Monsterfilm macht, der läuft ja über 90 Minuten lang oder so, als wäre das ein Familienfilm mit einem behinderten Kind. Das kann man schon so sagen. Und dieses Monster, das entwickelt sich von einer etwas unansehnlichen Kreatur hin zu einem Mädchen, die so entfernt Ähnlichkeit hat mit diesem Zopfmädchen aus dem Chris Cunningham Werbespot für die PlayStation 2 damals. Ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnern kann. So ähnlich sieht die aus, also so ein bisschen verstellte Augen und so. Ja, und dann Adrian Brody, der ja immer irgendwie aussieht wie so ein geprügelter Hund. Und in dem Film besonders, weil man ihm ständig sein Geld und sein Labor wegnehmen will. Und der lässt sich dann mit diesem Mädel ein da. Ne? Und ich meine, gut, das ist jetzt vielleicht ja gut, ist keine große Überraschung. Also, aber man muss schon sagen, Adrian Brody ist mutig, was so die Auswahl seiner Figuren angeht. Ich meine, der Film, den er davor gedreht hat, das war ja diese Supergurke mit von Dario Argento, wo Brody ja auch auf einmal als Hauptfigur aufgetaucht ist und jetzt so. Na gut, Vincent Natalie ist natürlich schon ein anderes Kaliber als Dario Argento. Aber trotzdem muss man sagen, Mut, Herr Brody, was so die Rollen angeht. Also, ne?
Ja, aber klar, das hört sich jetzt natürlich toll an, dass der sich mit dem Mädchen einlässt. Also es ist tatsächlich so, dass der zwischen, also das Mädchen sieht eigentlich aus wie eine Mischung aus Känguru und Topmodel irgendwie. Und der liegt irgendwann mit der im Heu, das muss man mal so deutlich sagen. Und Filme, in denen Männer Monster-Sex haben, mag ich eigentlich immer. Also Possession ist ja jetzt auch endlich auf DVD raus, wo dieser Abel Adjani auch so ein schleimiger Tentakelmonster hier in einer Berliner Altbauwohnung bespringt. Das war 1981. So derb ist der Film dann doch nicht. Also er ist schon, also Family Entertainment ist er nicht, aber er ist einfach eine runde Sache. Er ist so ein klassischer Science-Fiction-Film. Ich würde ihn eher an Species ran. Und Species ist jetzt ja auch ständig darum, dass Seal, also dieser außerirdische Sex haben will mit ihren Männern. Also ist heutzutage nicht mehr so ein No-Go, wie es damals war. Ich fand den Film sogar besser als Cube, muss ich gestehen, aber das liegt daran, dass ich Cube nie mochte. Mir war der immer zu überkonstruiert. Aber er ist natürlich so als Versuch eine tolle Sache. Wollen wir schon zum nächsten Film, oder?
Ja, dass Jörg ein Faible für Sexmonster hat, das ist ja, glaube ich, jedem bekannt. Ja, dann ja, nehmen wir noch einen, genau, wir haben ja noch ein paar Minuten. Dann nehmen wir doch noch den französischen Action-Zombie-Film La Horde. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Also die Frankophonen unter euch können das kommentieren oder in den Foren mich beschimpfen. Ja, was wollte der eigentlich? Also ich habe da gesessen und da wurde dann erst so von so einem Polizeibegräbnis erzählt und dass da irgendwie jemand gestorben ist, der offensichtlich von der Bande überfallen wurde und irgendjemand soll schuld dran sein, insbesondere eine Polizistin, die sich wohl irgendwie mit ihm eingelassen hat. Ja, und sie und ihre Kumpels versuchen den nun zu rächen. Der ist nämlich umgebracht worden von so einer Gangsterbande. Ich glaube, die kamen irgendwie aus Nigeria oder so. Also zumindest die beiden Anführer kamen aus Nigeria, da haben sie immer sehr darauf insistiert. Und die gehen nun in einen Vorort von Paris, in dem also ein extrem zerfallenes Hochhaus steht, wo diese Gangsterbande ihr Anwesen hat und Unwesen treibt. Ja, und dann wollen sie da eine Blutrache üben, aber leider kommen ihnen die Zombies dazwischen. Ne? Und bis zu diesem Punkt, wo die Zombies dazwischen kommen, werden so Konstellationen durchprobiert und es werden Beziehungskonflikte herbei erzählt, die einen eigentlich gar nicht so richtig interessiert haben. Also mich zumindest nicht. Und dann kommen aber auf einmal die Zombies daher und dann stelle ich fest, naja, das sind aber auch Zombies, wie man sie schon 20 Mal gesehen hat. Kinowelt hat witzigerweise mal wieder einen Fragebogen verteilt vorneweg, wo man eintragen sollte, ob einem der Film gefallen hat oder nicht. Man konnte unter anderem auch ankreuzen, dass einem nicht gefallen hat, dass die Zombies rennen können. Aber gut, das stört mich nicht mehr. Seit Umberto Lenzis Großangriff der Zombies bin ich an rennende und maschinengewehrschießende Zombies gewöhnt. Allerdings, gut, Maschinengewehre hatten sie in diesem Fall nicht, aber die anderen hatten Maschinengewehre und gerade der ältere Herr, der dann noch dieses große Maschinengewehr da ausgepackt hat, also da habe ich mir dann gesagt, jetzt kannst du eigentlich auch rausgehen, weil das hast du wirklich schon mal bei Uwe Boll und House of the Dead gesehen, dass das einfach nur noch so eine Schießbudenfigur-Geschichte ist. Ne?
Ja, trotzdem man sagen muss, dass der Film ja schon so ein bisschen wie so ein Hardboiled-Film rüberkommt, schon weil er diese Gangster-Geschichte, sag ich mal, vom Anfang eigentlich sehr ernst nimmt und erst nach 20 Minuten, einer halben Stunde denn zum Zombie-Film wird. Ich muss sagen, bei der fünfte Film gestern, bei dem Fantasy-Filmfest-Tag, wie wir ihn jetzt ja nennen, und mir kam das eigentlich ans Recht. Ich fand es schrecklich, dass er in Französisch ist, weil wir saßen nur in der zweiten Reihe und mussten Untertitel lesen, aber da in dem Film ja eigentlich keine Handlung gibt, sonst ist das auch egal, ob man mitgelesen hat oder nicht. Der Film war recht schnell, er hatte, wie gesagt, kaum irgendwie intellektuelle Anforderungen für einen bereit, hatte aber eine gewisse Härte, die mich einfach wach blieben ließ. Also ich war damit zufrieden. Ich habe ihn mehr genossen als jetzt Rack 2, als No-Brainer. Das sind beide No-Brainer, würde ich mal sagen. Und ich fand die Figuren, diese ja beinharten, proletenhaften Gangster und Cops, fand ich eigentlich recht, ja, recht ansprechend, muss ich sagen. Also ich habe mich dabei eigentlich recht gut unterhalten. Man hat tausende von Zombie-Filmen gesehen. Bei den meisten schlafe ich inzwischen auch ein mittlerweile, wenn ich sie auf DVD gucke. Aber ich glaube, man kann sogar so kühn sagen, dass La Horde vielleicht sogar der bessere Zombie-Film ist als der von Romero, der jetzt hier gerade im Hintergrund läuft. Aber vielleicht gehört da auch nicht so viel dazu.
Ja, ich sehe, jetzt haben wir aber doch noch ein paar Minuten, also erzähle ich doch noch was über den ersten, damit wir vollständig sind. Als erstes lief gestern nämlich Red Riding 1974 oder 1974. Wie im Vorfeld erklärt wurde, ist das wohl offensichtlich fürs TV gedreht worden. Das ist ein Krimi, der erst wie ein Serienmörderfilm anfängt. Da ist nämlich irgendwie ein Mädchenmörder, der über Jahre hinweg immer mal wieder so Schulmädchen abgreift und umbringt, so Elfjährige. Und ein Journalist will der Sache so ein bisschen auf den Grund gehen und da läuft aber noch eine zweite Geschichte, nämlich so ein Korruptionsskandal und der Sache will aber auch auf den Grund gehen und er stellt dann irgendwann fest, die haben was miteinander zu tun, was genau kann er noch nicht sagen, aber diese beiden Fälle haben was miteinander zu tun. Erst recht merkt er das, als er ständig von der Polizei aufgegriffen und verprügelt wird, wenn er seine Nase zu tief in den Sumpf steckt und einer seiner Journalistenkollegen erschossen wird und irgendwann verschwindet dann auch noch seine Freundin, seine neue, die Mutter eines der verschwundenen Mädchen ist. Und das Ganze entwickelt sich zu einem sehr dichten und ich muss schon sagen, von der Charakterisierung, von der Konstellation der Figuren her, bisher einem der besten Filme der Fantasy Filmfest Nights. Wir wissen ja nicht, was jetzt noch kommt, was uns noch erwartet, aber das war schon eindeutig hohes Niveau, was da gestern geboten wurde, zumal auch die Kamera mir ganz besonders positiv aufgefallen ist. Da wurde sehr viel mit dem Fokus gemacht und sehr viel mit Unschärfen und Tiefenschärfe erzählt und es gab immer wieder so ganz extreme Großaufnahmen und Detaileinstellungen von Alltagsobjekten. Man war also so ein bisschen desorientiert, man war irgendwie mittendrin und dann, muss ich sagen, schlägt mein Herz mittlerweile für Filme, die heute gedreht werden, aber von ihrer Ausstattung her in den 70er und 80er Jahren spielen und die hat das so gut hingekriegt, die ganzen Autos zusammenzutragen, die da durch die Gegend fahren und die Mode, also und die Backenbärte, es ist wirklich ein Fest, sich das mit anzugucken. Leider war der Film nicht sehr spannend, also für jetzt den Opener der Fantasy Film Fest Night hätte man sich da sicherlich was anderes gewünscht, aber trotzdem muss ich schon sagen, also qualitativ hochwertiges Kino. Der kommt jetzt demnächst hier auf DVD, wie ich gehört habe. Also den kann ich durchaus weiterempfehlen. Für einen Filmabend mit der Freundin, die auch zart beseitet ist und nicht so viele Splatterfilme guckt wie unser eins, ist das sicherlich ganz gut zu empfehlen. Ja, an dieser Stelle mache ich jetzt aber wirklich mal Schluss. Wir hören uns morgen wieder. Morgen gucken wir dann, wir gucken das ja heute, aber wir sprechen morgen über Summer Wars, über Heartless, Survival of the Dead, Daybreakers und The Shock Labyrinth Extreme, den wir in 3D sehen werden. Mal schauen, ob wir morgen noch Leute dazu gewinnen können, die mit uns sprechen. Sonst sind auf jeden Fall wieder Jörg und ich dabei. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.